Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 339 des Computer Club 2. Ich darf jetzt heute die Begrüßung übernehmen, eine große Ehre für mich, da unser Kollege Wolfgang Back noch in der wunderschönen Schweiz ist und dort seinen Urlaub verbringt. Ich glaube aber, der Wolfgang Rudolph ist zumindest da.
Nee. Ach doch, entschuldige, ja. Ich habe gedacht, ja, Wolfgang und Urlaub, und da habe ich gedacht, also, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich will den Heinz ja nicht allein lassen. Wenn schon der eine weg ist, dann muss der andere Wolfgang die Stellung halten. Heinz, also keine Sorge, ich bin dabei.
Mir fällt ein Stein vom Herzen.
Ja, und wie? Ja, wir haben heute wieder ein paar schöne Themen vorbereitet.
Ja, und wir waren ja schon ganz im Anfang dabei, als das Wort Cloud Computing aufkam. Und deswegen haben wir da nochmal was ausgegraben, und zwar die sogenannte Omni-Cloud. Und das erzählen wir gleich, was das ist.
Hat nichts mit dem Omnibus zu tun?
Nein, hat nichts mit dem Omnibus zu tun. Das ist eine Omni-Wolke.
Ah ja, gut. Wir haben vor einiger Zeit schon mal hier im Audiocast darüber berichtet, dass das HHI, das Heinrich-Hertz-Institut, einen Test gemacht hat und daran forscht und entwickelt, über eine normale LED-Beleuchtung Informationen zu übertragen. Und die haben damals Versuche gemacht mit 100 Megabit, die liefen einwandfrei. Experimentell im Labor haben sie bis 800 Megabit geschafft. So, und jetzt kommt eine Firma, die will das machen, und zwar ist das ein Team, was die Entwicklung in der Universität in Edinburgh vorangetrieben hat, und nun soll es irgendwann auch als Produkt auf dem Markt kommen. Aber da sprechen wir nachher auch drüber.
Das hört sich alles schon mal gut an.
Informationen durch Licht, ohne dass man etwas wahrnimmt.
Die Omnicloud. Es ist ja so, dass wir immer wieder davor warnen, nicht einfach nur Daten so zu irgendeinem Provider in die Cloud zu geben. Es gibt wundervolle Angebote, Dropbox zum Beispiel ist sogar bis zu einem gewissen Maße gratis, und fast jeder Internetprovider bietet heute Speicherplatz im Netz an. Der Nachteil dabei ist, dass man dem Provider ausgeliefert ist. Jetzt ist das Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie hergegangen und hat im Prinzip einen Treiber entwickelt, den man sich auf dem Rechner installieren kann, und der spielt einem vor, dass irgendein Cloud-Anbieter eine Festplatte ist, eine virtuelle Festplatte. Sieht das so aus: ich installiere auf meinem Rechner den Treiber, auf der anderen Seite kommen die Daten, die der jeweilige Cloud-Anbieter braucht, also der Storage-Anbieter braucht. Denn die sind alle, ist ja nichts standardisiert bisher, die sind alle unterschiedlich. Also im schlimmsten Fall ist auf der anderen Seite dann Dropbox oder Amazon oder Google oder wer auch immer Speicherplatz anbietet. Damit aber der Anbieter nicht in die Daten reinschauen kann, werden die direkt verschlüsselt, im Rechner verschlüsselt, und werden dann verschlüsselt in der Cloud abgelegt. Wenn man sie denn braucht, wieder holt man sich einfach zurück, werden wieder entschlüsselt und man kann es laufen. Das ganze Schlüsselmanagement passiert im OmniCloud, also in der Software, sodass man auch, wenn der Treiber einmal installiert ist, man ohne die Weitergabe von Passwörtern oder Schlüsselcodes einen anderen die Arbeit weiterführen lassen kann.
Moment, wieso? An meinem Rechner dann, oder? Denn wenn er
oder
sowas
im Server, oder eben im zentralen Server. Kommt an, wie man es. Also gedacht ist, okay. Es entweder für kleine Firmen, da ist es dann eben auf dem Rechner installiert, auf dem Arbeitsplatz installiert, ja. Oder für kleinere Firmen ist es gerade gedacht. Große Firmen haben da andere Lösungen heute schon. Kleinere Firmen, die sich das nicht leisten können, eine riesen Infrastruktur aufzubauen, die nehmen dann eben einen Verbindungsserver ins Netz rein, und auf dem läuft die OmniCloud Software.
Und über den kann dann jeder auf die Cloud zugreifen.
Das ist eben wie ein Netzlaufwerk.
Ja.
Man kann dann sogar noch was anderes machen. Man kann Regeln hinterlegen. Man kann zum Beispiel sagen, wichtige Daten kommen nur zu dem Anbieter, wenn man also an mehreren Clouds angeschlossen ist. Oder man kann Daten verteilen. Man gibt also nur einen ganz kleinen Bestand zum Anbieter A, einen ganz kleinen Bestand zum Anbieter C. Und somit können die, selbst wenn die Verschlüsselung ausheben würden, nichts damit anfangen. Eine andere Sache ist auch noch dabei, wenn man heute von einem Cloud-Anbieter zum anderen wechseln will. Dann kann das schon mal recht kompliziert sein, weil eben die APIs, also die Software-Schnittstellen zu den Clouds hin, ganz, ganz verschieden sind von allen Anbietern. Man muss dann also für beide extra Software entwickeln, muss Transfer-Software entwickeln. Und das macht alles OmniCloud. Man hinterlegt den Treiber für den jeweiligen Anbieter und sagt dann einfach, komm, jetzt übertrag mir die Daten. Und hat denn die Daten beim einen Anbieter weg, hat sie beim nächsten da, wenn zum Beispiel Verträge ausgelaufen sind und man kriegt ein besseres Angebot. Und das Ganze ist eben wie ein externes Laufwerk in der Unternehmensumgebung. Ich finde das eine wunderschöne Sache. Ich habe noch eine Sache vergessen. Es gibt noch etwas dabei. Die Software aber achtet darauf, dass man Daten auch nur einmal ablegt.
Ah ja.
Wir kennen das ja auch auf unseren Servern. Ich nehme mich dann ausdrücklich nicht aus.
Ich auch nicht.
Legen die Daten nicht einmal, sondern öfter.
Bilder.
Wenn ich jetzt meinen privaten Server oder meine private Festplatte in die Cloud übertragen wollte, hieße das, dass ich unnötig viel Geld bezahlen muss, weil ich eben Gigabyte und Gigabyte an Daten doppelter liegen habe. Und da geht die Software eben her und guckt, was ist da, was ist schon übertragen worden, was nicht, und überträgt nur die Daten ins Netz, die wirklich normal gespeichert werden müssen, und für die anderen werden einfach nur Links hinterlegt auf die Originaldaten. Das machen große Speicherlösungen, haben wir schon mal drüber gesprochen. Mhm. In einer TV-Sendung war es, große Speicherlösungen machen dieses Deduplication, also deduplizieren automatisch. Und so kann man es eben aber auch für kleine Firmen in die Cloud reinmachen und spart damit eben Platz und damit eben auch Geld.
Die Cloud ist ja gerade im Moment auch wieder ein Diskussionsthema auf EU-Ebene. Die EU sieht in der Cloud ein Riesenpotenzial, auch Einsparpotenzial für Unternehmen, und versucht da wohl Regeln zu schaffen, wie und was und wo und wer darf nicht und so weiter. Da tut sich also wohl etwas. Es soll wohl etwas reglementierter werden.
Ja, es ist eine sehr kritische Sache, was ich machen will. Wenn ich nur ein paar Fotos habe und will die eben anderen auch zugänglich machen, kann ich das durchaus mit Dropbox zum Beispiel machen oder mit Ubuntu One oder was auch immer. Da habe ich dann eben, ist es eben, da sind sie eben da, ob ich nochmal ein Fotos so einem in die Hand gebe, die ausgedruckten Fotos, oder ihn da laden lasse. Mhm. Anders sieht es aus, Firmendaten sind das Kapital der Firma heute. Heute schon. Wenn man alle Computer ausschalten würde, gingen alle Firmen pleite. Das ist so. Fast alle Firmen. Selbst die Landwirtschaft käme ja nicht mehr zugange. Diese Daten, die das Kapital der Firma darstellen, muss ich natürlich auch sehr sorgfältig darauf aufpassen. Je nachdem, was ich für einen Cloud-Anbieter habe, weiß ich ja nicht, wo die Daten letztendlich landen. Wenn die zum Beispiel in die Staaten verschoben werden oder in England verschoben werden, dann dürfen die Behörden ohne weiteres darauf zugreifen. Das geht ganz, ganz einfach da. In Deutschland gibt es recht gute Datenschutzregelungen. Das heißt aber, ich bin dann auf einen Provider angewiesen, der mir zusichert, auch vertraglich zusichert, die Daten nur in Deutschland zu speichern, und ich muss ihm dann auch vertrauen, dass er es macht. Da ist natürlich so eine Lösung wie OmniCloud besser, dann ist mir das relativ egal, wo die Daten gespeichert werden, die kann eh keiner lesen, weil sie verschlüsselt sind.
Ist denn das die erste Lösung dieser Art? Denn wenn ich wirklich eine Cloud nutzen sollte, dann würde ich meine Daten ja verschlüsselt ablegen. Das Problem ist nur, das ist ein Arbeitsschritt dazwischen. Und da muss ich warten, bis der Kram nun zermanscht ist, damit ihn keiner mehr versteht, muss mir das Passwort merken, und dann schiebe ich das in die Cloud und dann hole ich das irgendwo wieder und muss den ganzen Kram wieder zurückmachen. Und wenn ich von meinem Smartphone aus darauf zugreifen will, das sind ja so die Werbesprüche dieser Cloud-Anbieter, du kannst dann von überall und von jedem Rechner auf deine Daten zugreifen, so wie zu Hause und bla bla bla. Aber mein Smartphone kann dann vielleicht nicht entschlüsseln oder so. Wie sieht's denn bei dieser OmniCloud aus?
Die sind zunächst mal für Unternehmensnetzwerke oder kleine Netzwerke. Ich habe nichts gesehen, dass die schon mit portablen Geräten arbeiten. Man müsste dann diese Software eben auch treibermäßig auf einem, wie auch immer, iOS oder Android installieren und könnte dann an sein Angebot wieder rankommen.
Weißt du?
Das sieht mir jetzt erstmal aus, dass es wirklich für harten Einsatz im normalen Arbeitsumfeld gedacht ist.
Weißt du denn, wie die verschlüsselt werden, mit welchem Algorithmus und welcher Schlüssellänge?
Den haben sie uns leider nicht gesagt.
Mhm.
Ich meine, du hast recht mit den mit dem mobilen Zugriff. Das wird sicherlich eine Aufgabe sein, die sich auch die Entwickler stellen müssen. Denn die Webfirma Webtrex hat mal eine Analyse gemacht, dass heute schon 11,4% aller Webzugriffe über iOS oder Android erfolgen, also über mobile Geräte.
Ja.
Wobei iOS ist 68% der mobilen Zugriffe, Android 26% und die anderen Hersteller liegen im einstelligen Bereich.
Ja, gut, aber das kommt. Wir werden immer mobiler. Unsere mobilen Geräte werden immer leistungsfähiger. Und in der vergangenen Sendung hatten wir ein Fotoapparat mit einem Quad-Core 1,4 Gigahertz Prozessor. Das sind ja auch unsere künftigen Mobiltelefone, unsere Smartphones, die kommen werden. So, und die können das alles. Und Speicher, ja, 64 Gigabyte ist ja auch nun kein Thema. Die schiebe ich als kleine Fuzzi-Karte da irgendwo rein.
Es geht natürlich dabei auch um was anderes. Ne? Man redet dann immer viel von, kannst ja noch nach Facebook direkt hochladen oder sonst was in sozialen Netzwerke. Aber denk doch mal an den professionellen Bereich. Die Reporter, die heute unterwegs sind und, also ich weiß es von einem guten Bekannten, der Reporter bei einer Lokalzeitung ist, der sitzt dann mit seinem Laptop im Auto und versucht, die Bilder hochzuladen. Das wäre doch viel schöner, wenn er das direkt in der Kamera hätte und könnte die Bilder, sobald er sie gemacht hat und für gut befunden hat, das kann er ja auf dem relativ großen Display sehen, und die dann direkt in die Wolke schicken, beziehungsweise direkt in die Redaktion schicken.
Hm, ja. Ja, ja, bei diesem Fotoapparat, dem Samsung Galaxy von der letzten Woche, über das wir da gesprochen haben, kann man übrigens sogar die Filme direkt im Fotoapparat schneiden. Naja. Also, die Wolke kommt, da machen wir gar nichts dagegen.
Ja.
Jeder, der seine Daten, wichtige Daten, unverschlüsselt in die Wolke gibt,
selber schuld.
Der müsste eigentlich verprügelt werden dafür. So dumm darf man einfach nicht sein.
Was du sagtest mit der EEG, ist ja eine schöne, wunderschöne Initiative, was da gemacht wird. Da wird auch sicherlich ein bisschen was bei rauskommen. Aber ich muss nochmal sagen, wenn die Daten irgendwo landen, wo die Behörden direkten Zugriff haben auf die Speicher, hilft nur Verschlüsselung.
Ja. Ja, ja, gut. Und dann muss ich auch wissen, gibt es Nachschlüssel? Wir sehen es bei E-Mails. E-Mails können quasi von jedem Dienst und von überall mitgelesen werden. Und wie viele Leute verschlüsseln das? Warum? Weil es zu kompliziert ist? Macht es kaum einer.
Ja.
Das ist das Problem. Und bei der Wolke ist es im Moment genauso. Und wenn wir da nicht eine einfache Lösung haben, dann werden alle Leute sagen, na ja, ich habe hier nichts zu verbergen. Das Übliche.
Gut, und wenn die Firma denn, weil die Konkurrenz die Daten hat, in finanzielle Schwierigkeiten kommt, dann überlegt man, wieso ist denn das passiert?
Ja.
Also es ist eine Notwendigkeit, und das ist sicherlich ein Ansatz, den man weiter verfolgen soll und den man auch möglichst auch bei kleinen Firmen direkt einsetzen soll, sobald man sich dafür entscheidet, mit den Daten in die Cloud reinzugehen. Große Firmen machen das anders, die haben eigene Lösungen, die haben auch große Software und große Investitionen dahinter stehen. Aber für kleine Firmen ist sowas sinnvoll.
Hm. Ja, das ist so. WLAN. Ich habe es am Anfang schon angekündigt. Wir haben schon mal darüber gesprochen. WLAN aus der Deckenlampe, Stehlampe oder wo auch immer her. Diese VLC genannte Technologie wird von einer Ausgründung der Universität von Edinburgh dieses Jahr als Produkt schon auf den Markt kommen. Das heißt, die Forscher, die haben da in der schottischen Hauptstadt eine ganze Menge Know-how reingesteckt, um die Daten drahtlos per Licht zu übertragen. Diese Datenübertragung soll bis 1 Gigabit pro Sekunde möglich sein. Das ist ja schon eine Hausnummer. So, und als Sender dienen ganz normale, einfache Leuchtdioden. Denn Leuchtdioden, die kann man wie alle Halbleiter auch, Transistoren, Thyristoren, sonst was, einfach schnell aus- und einschalten. Wobei hier wird ja nicht geschaltet, hier wird ja moduliert. Das heißt, die Helligkeit wird nur verändert, mehr nicht. Und die wird so schnell verändert bei 1 Gigabit, dass unser Auge das gar nicht mitkommt. Für uns scheint das Ding einfach. Wir sehen gar nicht, dass da Informationen kommen. So schnell können wir nicht gucken. Und das ist eigentlich die Idee dabei. Und jetzt kann man quasi Beleuchtungskörper, die man immer anhat, auch zusätzlich noch mit dieser Information modulieren und kann dann über eine ganz einfache Fotodiode mit dem Verstärker dahinter, bla bla, bisschen Technikrahmen, als Dongle in der Größe vom kleinen USB-Stick irgendwo in den Rechner rein, den Empfänger aufbauen und auch gleichzeitig Sender. So, und da hat man dann eben ein WLAN, ein drahtloses LAN in dem Haus.
Da musst du aber auch eine Sendediode in deinem Rechner haben.
Klar. Das ist ja auch kein Problem, muss ja keine große Leistung sein. Es gibt ja keine großen Entfernungen, denn Licht hat ja im Gegensatz zu WLAN, macht das ja Halt vor der nächsten Mauer und vor der nächsten Tür, die zu ist. Das geht ja nicht einfach wie WLAN durch Mauern durch, aus dem Haus heraus, sondern es bleibt in dem Raum, wenn da kein Fenster ist, sowieso, wo es ausgestrahlt wird. Und da Räume ja nicht so riesig sind, braucht man auch keine riesige Sendeleistung. Das ist ein Vorteil. Nur, ich kann natürlich nicht in den Nachbarraum damit Kontakt aufnehmen. Das geht dann wieder über meine Lampe, Deckenlampe, Stehlampe, Tischlampe, was auch immer. Und von dort aus in das Netz, über das Lichtkabel, über das Stromkabel, dann, das wird dann irgendwo vor dem Zählerkasten herausgenommen und von dort aus in das interne Netzwerk übergeben. Und dann kann es natürlich jede andere Lampe, die da angeschlossen ist, auch wieder aussenden, dann kann ich darüber auch wieder kommunizieren.
Da hat ja der Spruch, jetzt geht mir ein Licht auf, plötzlich ganz neue Bedeutung.
Ja, das könnte dann schon mal so passieren. Dem Rechner, für den hat er eine ganz, ganz neue Bedeutung.
Ja. Ich finde das eine tolle Sache, denn gerade in Städten erleben wir es ja immer wieder, dass die WLAN-Kanäle so zugemüllt sind, ja, dass man kaum noch Verbindung zum eigenen Netz kriegt.
Ja.
Wenn man das denn ein bisschen strukturiert und im Zimmer dann sich mit der Lampe unterhält, entschuldige bitte, ich finde das einfach lustig, den Begriff, sich also im Zimmer mit der Lampe unterhält und dann über, wie auch immer, Verkabelung zu einem zentralen Router und damit ins Internet kommt, ist das eine wunderbare Lösung.
Ich habe mir das hier notiert. Heinz Schmitz nimmt dich nicht ernst. So, also, wenn sich jemand dafür interessiert, der könnte jetzt schon mal im Internet nachsehen. Die Firma nennt sich Pure, P-U-R-E-V-L-C, zusammengeschrieben, .com. Da findet man mehr Informationen darüber unter purevlc.com. Und wie gesagt, dieses Jahr sollen schon die ersten fertigen Produkte auf den Markt kommen. Preise habe ich noch keine gefunden. Die sollen wohl in Kürze veröffentlicht werden. Und auch, wie die ganze Sache aussehen soll, funktionieren soll und so weiter. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, soll man herkömmliche Glühlampen, wenn man noch das Glück hat, so etwas besitzen zu dürfen, oder unsere Giftlampen oder sogar unsere normalen LED-Lampen einfach austauschen können gegen diese neuen kommunikativen Beleuchtungskörper. Und man muss nur einen Bandfilter in den Zählerkasten haben und da einen Übergang haben zu dem Netzwerk. Also eine neue Idee, eine gute Idee, wie man aus diesen Bandbreiten begrenzten WLAN-Dschungel in unseren Großstädten herauskommen könnte.
Mhm. Schön. Müssen wir nur warten, dass es auf den Markt kommt.
Ja.
Ich kenne einen potenziellen Abnehmer.
Ja, ich auch. ja, ich auch. Also wenn ich mir ansehe, hier bei mir in der Gegend, da ist jetzt hier vor 2 Monaten jemand zugezogen. Ganz alte Freunde, ganz liebe Menschen. Aber die haben gleich 2 WLANs aufgebaut. Habe ich auch gedacht, naja, wer es denn braucht.
Aber ich bin ja hier zurzeit in Düsseldorf. Wir sind ziemlich mitten in der Stadt in einem Mietshaus. Hier ist auch alles zu. Ich muss also öfter mal meinen Router ausschalten und wieder einschalten, damit ich irgendwo mal einen Kanal erwische. über den ich dann auch wieder funken kann.
Mhm.
Also das wäre genial hier.
Ja.
Auf andere Birne rein und damit Ruhe.
Ja.
Aber Router sind ja auch so ein Thema.
Ja, jetzt vor Weihnachten. Der Weihnachtsmann kommt, der hat ja auch einen Router dabei. Entschuldigung.
Okay, jetzt sind wir auf dem gleichen Niveau gelandet.
Genau.
Aber in Brasilien, gerade in Brasilien, ist es einem Hacker gelungen, oder einer Hackergruppe gelungen, 4,5 Millionen DSL-Router unbemerkt zu kompromittieren.
Mhm.
Er hat einfach zwei Skripte geschrieben.
4,5 Millionen.
4,5 Millionen. Und das Ding ist nur in Brasilien gelaufen. Er hat zwei Skripte geschrieben. Die haben zunächst mal das Administrator-Passwort geändert, damit denn der Besitzer nichts mehr dran machen kann. Und hat im zweiten Schritt alle DNS-Server-Einträge im Router manipuliert.
Mhm.
Und die Skripte waren sogar so gut, wenn man einen Passwortschutz sich eingebaut hatte, hat er einfach umgangen. Die Nutzer wurden durch die DNS-Verfälschung auf fertige Phishing-Seiten gelockt. Und da wurden dann ihre Kontodaten abgegriffen, wenn es irgendwie möglich war. Und davon haben dann die Hacker gelebt, auch gut gelebt.
Ich habe da 2, 3 Fragen dazu.
Ja.
Erstens, ist dir bekannt, wie der es geschafft hat, einfach die Admin-Passwörter zu ändern? Das muss ja erstmal einen Admin-Zugang haben und muss ja erstmal ein Passwort haben, um an den Router heranzukommen, um das Passwort ändern zu können.
Also das waren Router, die mit einem Broadcom-Chipsatz sind, die eine Sicherheitslücke im Betriebssystem hatten, die kannten die Hacker und haben sich darum rumgeschlichen und haben alle Sicherheitsmechanismen, die da waren, aushebeln können. Es gibt für die neuen Router Firmware-Upgrades, die die Lücke schließen. Einige ältere, das sind immerhin noch 300.000 heute, da gibt es kein Update für, weil die so alt sind. Und wenn man sowas hat, dann kann man im Prinzip nur wegschmeißen und sich einen neuen kaufen.
Mhm. Das hätte man aber mit diesem Angriffswerkzeug von diesem Hacker, hätte man seinen eigenen Router dann auch wieder übernehmen können.
Man muss aber das Werkzeug dann dafür haben.
Ja. Ja, und das Zweite, ich wollte nur noch mal ganz kurz, dass wir das ein bisschen klar machen mit DNS und so ein Kram da. Der ist also in den Router hineingegangen, hat erstmal das Passwort geändert, damit der eigentliche Besitzer nicht mehr drankommt. Und der Besitzer hat einen Internetprovider, bei dem der angemeldet ist, wo der Geld abdrückt, über den der ins Internet kommt. Und der hat eine IP-Adresse normalerweise. Und diese IP, die hat dann der Hacker geändert und hat sie umgeleitet auf einen anderen Server, der dann Gemeinheiten bereitgehalten hat.
Nee, das ist noch gemeiner. Er hat den DNS-Server geändert.
Er hat, okay.
Ja, der hat also extra 40 DNS-Server aufgebaut,
ja,
auf denen diese Router zugreifen konnten. Und diese DNS-Server sind ja im Prinzip nichts anderes als der Übersetzer einer Internetadresse, also einer www irgendwas.
Also wenn ich cc2 haben, ja, wenn ich cc2.de haben will, dann wird das übersetzt in die eigentliche physikalische Adresse des Rechners, wo drauf das cc2 liegt.
Also wenn der Rechner die Adresse einmal kennt, merkt er sich die ja eine Zeit lang. Sonst läuft er los zu dem DNS-Server, der im Router eingetragen ist, sagt immer, wer ist denn das? Kriegt die IP-Adresse zurück und hält sich dann eben mit cc2.
Ja.
Also eine ganz, ganz schön gemeine Technik. Es gibt noch was Schlimmeres. Die Universal Man-in-the-Browser-Attack. Diese Man-in-the-Browser-Attacken gibt es schon länger. Und da wird im Browser eine Erweiterung gemacht. Es gibt ja diese Browser-Erweiterungen für Adobe, für die Suchmaschinen. Jeder will einem ja irgend so ein Ding unterschieben.
Mhm.
Und die schieben das einfach heimlich unter und sind damit Herr des Browsers, können damit die Eingaben, die erfolgen, also Keylogging und sowas machen und versuchen so oder können so auf die Kontodaten zugreifen.
Mhm.
Die bisherigen, die bekannten, die man bisher kannte, waren so gebaut, dass sie bestimmte Webseiten dahinter brauchen. Die mussten also wissen, wie die Webseite der Gegenseite aufgebaut ist, der Bankseite zum Beispiel. Und jetzt ist einer, die sind bekannt, zum Beispiel mit dem Zeus-Entwicklungswerkzeug sind die gebaut worden. Und jetzt ist einer aufgetaucht, den haben sie noch Universal Man in the Browser genannt. Dem ist es vollkommen egal, wie die Webseite aussieht. Er schickt die Daten real-time, direkt, sobald sie eingegeben werden, zu den Gangstern. Die können gucken, auf welche Webseite er war, können darauf reagieren und können in der Untergrundwirtschaft diese Daten im Prinzip in Realtime verkaufen, denn frische Daten oder frische Adressen sind im Schwarzmarkt wesentlich mehr wert, als wenn die schon ein paar Wochen alt sind.
Ja, klar.
Also das ist leider eine nicht so schöne Nachricht, aber du hast sicherlich noch was Schöneres.
Nee. Entschuldigung, aber ja, ich hatte noch ein Thema vorbereitet, eigentlich wirklich so ein Aufreger. Ich will es ganz, ganz kurz machen. Wir haben ja ganz viele Eierköpfe und iPads und iPhones und sonst was. Jetzt haben wir auch noch in Deutschland einen iCop, also einen ICOP, den E-Polizisten, warum auch immer.
Und gibt's zwar schon eine Weiterentwicklung von, ne?
Ja.
Ein Idiot.
Ja, okay. Vielleicht kommen die dann anschließend dann dahin, ich weiß es nicht. Die deutschen Polizeibehörden, die sind nämlich an diesem Forschungsprojekt beteiligt und natürlich wieder das LKA Nordrhein-Westfalen zusammen mit dem DFKI und diesem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und den Universitäten in Europa, so verschiedene sind dabei, also Irland und Belgien, Lancaster in Großbritannien zum Beispiel und so weiter. So, und die suchen jetzt nach einer Software, die in der Lage sein soll, das Internet nach Verdächtigen, was auch immer, zu durchsuchen. Man stellt jetzt vorn an, dass dieses Data Harvesting erstmal für zum Aufspüren von Kinderpornografie gedacht ist. Aber das ist ja nur so ein vorgeschobener Grund. Das mag sicherlich auch ein Grund sein. Aber letztendlich gibt es ja hier eine komplette Analyse des kompletten Netzes. So ist es jedenfalls geplant. Und diese ICOP, so nennen die sich, die haben ein Toolkit erstellt, mit dem man ausprobieren kann. Und das machen die Wissenschaftler jetzt im Moment, wie weit sie europäisch kooperieren können, ihre Datenergebnisse und Sucherfolge austauschen können. So, mittlerweile kommen natürlich auch Schweden dazu und Schweiz und sowas, die auch daran teilnehmen wollen. Das große Problem ist, dass ein solches Werkzeug einfach universal eingesetzt werden kann. So wie ein Hammer, damit kann ich nicht nur Nägel in die Wand hauen, da kann ich auch irgendjemanden den Kopf einschlagen oder andere Dinge machen oder eine Fensterscheibe kaputt machen bei meinem Nachbar, weil der mich ärgert oder sonst irgendetwas. Und so ist es auch hier. Es gibt keine Grenzen. Und das ist wieder etwas, das wird einfach nur heimlich gemacht. Und diese Heimlichkeit, dass man hier die vorhandene Hardware bei den Landespolizeidienststellen zur Mustererkennung und zur Filterung von Videos und ähnlichen Sachen in den polizeilichen Datenbeständen verwendet, um damit auch im Internet dann zu suchen, und das ist so eine Geschichte, die macht mich so ein bisschen bedenklich. Also man sollte mal einen Blick darauf werfen, was eigentlich da passiert. ICOP ist also eine der nächsten für mich Schweinereien, die europaweit gegen uns Bürger sein sollen. Denn letztendlich wird damit die Anonymität im Internet ausgehebelt werden.
Das ist ja das Ziel vieler Politiker.
Deswegen kaufe ich mir jetzt auch bei dem Thomas Ritter in unserem Shop eine dicke Wollmütze für den Winter, die kann ich auch nach unten ziehen. Dann bin
wir müssen uns warm anziehen.
Ganz genau. Und maskieren kann ich mich damit auch, ob ich es darf oder nicht. Ich tue den Daumen hoch, Heinz. Was machst du
ich
denn?
Ich auch.
Echt?
Ja.
Ich glaube es dir. Ja. Dann sagen wir bis nächste Woche und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.